elektrische Autos, wir nicht. Wir reden über etwas, das es nicht gibt, nämlich Datenschutz bei Autos. Ja. Gut. Ich habe beschlossen, heute keine PowerPoint-Präsentation mitzubringen, weil das eh völlig sinnlos ist. Was ich sagen will, lässt sich kolloquial so zwischendurch erzählen. Und irgendwelche Quellen muss man dazu nicht angeben. Ich habe zur Vorsicht, damit ich weiß, damit ich mich nicht verliere, meinen Kompi mitgenommen, da werde ich jetzt von Zeit zu Zeit hineinschauen. Jetzt plaudern wir ein bisschen darüber, wie das so ist mit Datenschutz und Autos und kommen drauf, das ist eine Katastrophe. Respektive, es ist gar nicht, es gibt es nicht. Also, die vielleicht ganz kurz so zwischendurch noch mit E-Autos und so, also und autonom fahren, das kommt ja auch noch dazu. Gut, das schießen wir jetzt aber gleich ab, autonom fahren wird es in meinem Leben nicht geben. Also solange ich noch da bin, ob ich jetzt noch 10 oder 20 Jahre da bin, das wird nicht kommen. So schnell, gut, das könnte woanders hin. Das Thema Artificial Intelligence, respektive Computer Intelligence, nein, die tut nicht so, wie sie soll oder wie erzählt wurde, das spürt's nicht. Ja, es wird Assisted geben, klar, das gibt jetzt schon Spurhalteassistenz und so, ganz coole Dinge, auf der Autobahn vielleicht die Hände vom Steuerrad nehmen, aber dass ich dabei Zeitung lese und mich umdrehe, das wird nicht vorkommen. Gut, aber ist egal. Unsere Autos sind ja schon seit 30 Jahren digitalisiert. Ja? Das große Thema ist ja auch, das bleiben wir mal bei Datensicherheit so generell für Autos. Wer von euch weiß, was E-Call heißt? E-Call. Aha, interessant. Ah, wenigstens einer da hinten. Ja, du, na klar. Ja. Aber fahrt ihr alle nicht Auto? Keiner hat einen Führerschein? Gut. Also, die liebe EU hat etwas eingeführt, was ja an sich nicht so doof ist. Die hat gesagt, ich hätte gerne in jedem Auto ein Kastel, das, wenn das Auto einen bösen Bumm macht, Hilfe holt. Vor allem dann, wenn der Fahrer es nicht mehr kann. Das ist technisch überhaupt kein Problem. Du weißt ja, dank GPS, respektive Pfui, wir sind in Europa, wenn es gerade funktioniert, nehmen wir das Europäische. Aber wir wissen ja genau, immer auf den Meter genau, wo wir sind. Und da ist ein digitaler GSM-Chip dabei und es ist ein bisschen durchs Knie geschossen, die Konstruktion, weil es schickt einen SMS mit einer Position. Warum? Habe ich nie ganz verstanden. Aber gut, soll sein. War auch recht. Ja. Jedenfalls, wenn ich zum Beispiel einen Überschlag mache oder wenn ich eine starke Verzögerung habe, das, was wir in der Fachsprache Kaltverformung von Metall genannt haben, also da meldet sich dann der kleine Bewegungssensor und sagt, da muss was passiert sein und gibt die nächste 112-Zentrale, die inzwischen europaweit gedeckt ist. Das ist wunderbar, per se ist das eine gute Idee, das ist schon vorgeschrieben. Ja, das haben wir schon alle in unseren neuen Autos drin. Also das 12 Jahre alte Auto, das vor der Tür parkt und meines ist, hat das noch nicht. Aber das, was jetzt neu gekauft wird, das, was ich meine Frau gekauft hat, zum Beispiel vor einem halben Jahr, das hat das schon drinnen, E-Call. Und man muss fairerweise dazu sagen, dass die EU relativ zugenagelt hat, das System. Also sehr viel Schindluder kann man mit dem System nicht treiben. Wir haben uns das angeschaut von der Position der Datensicherheit und da kann man nicht sehr viel Schindluder damit treiben. Keller tut man immer, aber da muss man sich relativ verbiegen. So, also warum ist der Eglicher so hysterisch wegen diesem E-Call? Das ist nämlich so, jetzt ja, ist das Auto plötzlich ein IoT geworden, ein Internet of Things Mitglied, weil es ja mit einem GSM-Chip am Netz ist. Ja? Und zwar 24/7, weil sonst funktioniert das Ding ja nicht. Und das ist schon richtig, die EU schreibt vor, dass das E-Call-System dormant sein muss, also es muss in Ruheposition sein und alle, schlag nicht tot, 5 Minuten oder alle 30 Sekunden, ich weiß es nicht, tut es halt checken, ob alles doch in Ordnung ist und ansonsten schläft es. Aber die Marketing-Fuffis bei den Autos in den Marketing-Etagen haben sich die Hände gelegt und gesagt, ha, jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, wenn wir dieses schöne Auto verkauft haben, herauszufinden, was die Leute denn so treiben. Denn das durchschnittliche Fahrzeug ist für 7 Jahre Lebenszeit ausgelegt. Teilweise leben sie bis zu 15 Jahre, vor allem in den südlichen Bereichen der EU. Da werden sie auch gern länger gefahren. Und da hätten die Autohersteller schon liebend gerne gewusst, was denn mit ihren Autos passiert, wo die gefahren werden, wie viel, wie oft, wie lange und so weiter und auf welche Straßen und in welche. Ja, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob das passiert. Wir wissen es nicht. Denn es ist nicht vorgeschrieben, dass das gesagt wird, was da passiert. Also, wir haben folgende Voraussetzung. Wir haben einen GSM-Chip im Auto mit einer Verbindung nach außen, fix hardcoded, ja, und einer wissbegierigen Marketingabteilung in wo auch immer, Dearborn, Frankreich, wo auch immer, Vichy, egal, wo halt die Autohersteller sitzen, Turin, und ja, Schweigen im Wald. Das heißt, wir haben keine Ahnung, was passiert. Aber wir wissen schon ein bisschen was. Zum Beispiel gibt es die schöne Geschichte von dem Typen, der ein Kumpel von mir, der zu seiner Werkstatt fährt und sagt, irgendwas ist mit meinen Bremsen. Und der sagt, ja, ja, Sie brauchen neue Bremsscheiben. Ihr Auto hat schon angerufen. Und nicht lachen. Das tun sie. Ja? Also das kann sein. Das ist alles nichts Hightech. Sozusagen. Das ist run of the road, middle of the road, normales Zeug. Ja? Die Firma Rolls-Royce, also nicht die, die Autos baut, sondern Rolls-Royce sind ja 2 Unternehmen in Wirklichkeit, sondern die Firmen, die Flugzeugmotoren bauen. Die haben mit denen, die Autos bauen, nichts zu tun, außer dem Namen und die Geschichte. Haben sich nach dem Krieg schon getrennt. Die Firma Rolls-Royce zum Beispiel, verkauft ja heute keinen Flugzeugmotor mehr. Und das schon seit 20 Jahren, sondern die verkaufen dir, die vermieten dir einen. Und sie übernehmen das Service komplett. Das heißt, jeder Rolls-Royce-Flugzeugmotor, egal wo er gerade fliegt, ist bestückt mit 100.000 kleinen Sensoren und die melden ununterbrochen, die sitzen da irgendwo bei Coventry, glaube ich, die Rolls-Royce-Typen, und die haben dann ein großes Rechenzentrum und die wissen jederzeit, was jeder ihrer Motoren so treibt. Wie warm ist es, wie kalt, wann das nächste Service fällig ist, wann die Rotorblätter abgebrochen sind, pipapo, pipapo. Das ist Standard, ja? Das können die. Und da regt sich keiner auf drüber. Ja? Woher wisst ihr, dass die das bei den Autos nicht auch schon längst machen? Ob sie es anbieten wollen? Ja? Gut. Also, das wahre Problem an der Sache ist, dass hier wie überall, und das ist ja das, die wirkliche Krux der Sache, es passieren die Dinge und es fällt keiner auf, es ist wurscht. Ja, sagen die, schau wie praktisch, brauche ich mich nicht mehr darum kümmern, wenn ich zur Werkstatt fahre, brauche ich keinen Auftrag mehr geben, die weiß schon, was ich brauche. Ja, wurscht, haben sie halt meine Daten, ne? Gut, hier treten natürlich alle Fälle ein, die wir schon seit Jahren predigen, dass das mit der Datensicherheit, dass das diskutiert gehört, dass wir einen öffentlichen Diskurs haben wollen, welche Daten denn gesammelt werden sollen und warum und was mit diesen Daten geschieht und wer darauf zugreifen darf und dass wir uns einmal darüber bewusst werden wollen, was denn da mit unseren Daten geschieht. Und das passiert nicht. Und das mit dem, das im Auto ist ja nur ein Teil eines viel größeren Systems. Es werden permanent Daten abgegriffen im Verkehr. Die ÖBB verkauft ja online kein Ticket mehr, ohne dass sie deine E-Mail-Adresse weiß. Und hat mir bis heute keine Antwort gegeben, warum sie die haben muss dafür. und warum ich nicht wie bisher ein anonymes Ticket Wien-Salzburg kaufen kann, gültig 2 Monate ab. Ja, nein, das gibt es nicht mehr. Ich kann ein Ticket kaufen für den André Igler am Donnerstag um 13.15 Uhr und dafür ist es dann um 2 Euro billiger. Und dann wissen sie auch noch meine Telefonnummer. Und ich habe bis jetzt nicht herausgefunden, warum die das brauchen. Und sagen sie mir auch nicht. Ja, die ÖBB, meine Freunde, die ÖBB, die machen jetzt in Österreich etwas, was in Deutschland schon länger passiert und sicher auch gehen wird wie die Hölle. Der Deutsche Verkehrsverbund, ich glaube in Frankfurt ist das, gibt ein Ticket her, der sagt, du steigst einfach ein, egal in welchem Verbund welchen Verbundmitglied du gerade verwenden willst, und markierst das einfach. Ich steige jetzt ein und ich steige dann wieder aus. Ich glaube, kriegst eine Chipkarte und swipest sie oder der weiß das automatisch, wenn du einsteigst. Und am Ende vom Monat kriegst du dann die Abrechnung. Und zwar punktgenau, die günstigste. Man rechnet ja aus, welches das billigste Ticket gewesen wäre am Monatsanfang und das Freche. Und das geht wie die warmen Semmeln. Ja, die Leute finden das cool. GPS-Ticketing nennt das die ÖBB, machen sie jetzt auch. Ja, gut. Ja, und jetzt kommt aber das hüpfende Komma, nämlich der springende Punkt. Das ist nur eines der beiden Probleme zum Thema Digitalisierung und Auto. Es gibt ein zweites Problem und das ist noch viel tückischer. Und dazu muss ich jetzt ein bisschen theoretisieren. Autos werden gebaut von Industrietypen. Das sind Industrielle. Die bauen dort viele Dinge mit möglichst geringen Kosten, möglichst standardisiert. Das heißt, es gibt ganze Abteilungen im Einkauf eines Automobilkonzerns, die sich damit beschäftigen, irgendein kleines Teil um 3 Cent billiger irgendwo herzukriegen, weil wenn du das bei 2 Millionen Autos einbaust, sind auch 3 Cent 2 Millionen Mal einfach Schokolade, Kohle, das trägt zur Rendite bei. Ne? Und so denken die. Das ist die klassische Industriemethode. Das sind alles keine ITler. Sie verwenden aber seit 30 Jahren IT. Da muss man sich so vorstellen, ich versuche das jetzt, bitte die Profis unter euch mögen mir verzeihen, ich versuche das jetzt ein bisschen volkstümlich runterzubrechen, damit das klar wird. Also wenn du zum Beispiel, du hast einen elektrischen Fensterheber in deinem Auto, da hast du irgendeinen Chip, der das regelt, irgendeinen Chip-Bauteil. Und der muss ein paar Dinge können. Um ein Fenster zu heben, ist relativ schwer, braucht einen relativ starken E-Motor. Sonst hebt er das nicht. Den musst du abschalten, wenn er oben ist, weil sonst brennt er sofort durch, wenn du da drauf bleibst am Drücker. Das heißt, du brauchst ein kleines Chipperl, das feststellt, wann das Fenster oben ist und den Strom auf den Motor updatet, auch wenn der User nach wie vor voll drauf bleibt am Knopf, weil der ist ja blöd. Und dann brauchst du noch eine Abschaltung für, wenn das Kind den Finger hineinhält, Deadman, irgendwas Dingsbums heißt das. Und das Ganze ist ja so, halt so irgendwo für ein SMD draufgebrannt mit irgendwelchen Input und Output, weil die Daten muss er irgendwie verarbeiten und dann muss er das wieder ausgeben. Und dann braucht er noch irgendeine Art von Betriebssystem da drauf. Irgendein klassisches. Dann normalerweise ist das ein einziger File, der irgendwo irgendwelche IOs regelt und ansonsten irgendwelche Grundbefehle hat und fertig und aus. Ja? Und wie wir immer wieder gelernt haben, und es gibt eine Reihe von Präsentationen auch auf dem Kongress, die auch bei Siemens, also von Leuten, die nicht so aus der Industrie kommen, wobei Siemens sind auch so eher Industrietypen und keine ITler, wo das als Industrieteil gehandhabt wird, das kaufen die zu und die Software, das heißt das Betriebssystem für den Chip, das schreibt dann irgendwer in Taiwan, wahrscheinlich ein Freelancer, und das wird dann draufgeknallt und wird getestet und funktioniert und Gamma und aus und fertig. Und Security, also Data Security, ist kein Thema, war nie ein Thema, ist wurscht, braucht man nicht, funktioniert. Fensterheber funktioniert, wenn man aufdruckt, fährt er auf, bleibt stehen, wenn man abdruckt, fährt er auf, bleibt auch stehen, brennt nicht durch, wunderbar, zack, danke, der Nächste. So, alles klar. Jetzt, es gibt aber zwei Möglichkeiten von Computerfehlern. Ja? Das eine ist ein Fehler, ein Bug, es funktioniert, es tut nicht, was es soll. Mama, ihr tut nicht, was ich will. Ja, also das ist ein klassischer Computerfehler. Es gibt aber auch noch Vulnerabilities. Also die Möglichkeit, irgendwelche Dinge zu tun, die im Programm nicht vorgesehen waren, die per se den Ablauf des Programms aber nicht stören. Das ist das, was den Leuten in den letzten 30 Jahren völlig wurscht war. Hauptsache, das Ding funktioniert. Ob es irgendwelche Backdoors gibt oder ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, sich irgendwo hineinzuquetschen oder das irgendwie zu kapern. Wer kapert bitte einen Chip, der den Fensterheber kontrolliert? Müsst mir ärgern, Alter. Was? Vergiss es. Gut. So, damit haben die Autohersteller schon vor 30 Jahren begonnen, solche Sachen einzubauen. Ich kann mich erinnern an die ersten E-Autos bei den Franzosen, Bull, der verlässliche IT-Partner. Ja. Ich hatte ein Auto, das hat gesagt, die müssen bald tanken. Nach dem 35. Mal habe ich, glaube ich, drittes Auto, ich habe den Sprachchip gesucht, ich wollte ihn mit dem Schraubenzieher erschlagen, ausmontieren irgendwie, weil kein, also gut. Inzwischen haben sie das also alle im Griff, wunderbar. Dann haben sie eine Zeit lang noch zu jeder einzelnen Funktion ein Drahtl hingelegt. Ja? Das waren dann solche Kabelbäume. Die haben wir noch teilweise verlegt in der Werkstatt, solche Haberer. Und irgendwann haben die Deutschen, glaube ich, waren das gesagt, das ist kein Zustand, das kann man nicht machen. Wir müssen auf ein Bussystem umsteigen. Das ist der Kernbus, glaube ich, wie es so heißt. Unsere Freunde von BMW haben das gemacht. Da lief dann alles über einen Bus, klassische Nummer. Ja? Also eine Leitung und jeder Punkt, den ich ansprechen will, hat eine eigene Adresse. Und den spreche ich dann an, Fensterheber, hörst du mich, hinauffahren, so auf die Ebene. Ja? Das hat am Anfang ganz witzige Effekte gegeben, weil die BMW-Leiter das nicht in den Griff gekriegt haben. Gibt es die schöne Geschichte von dem Typen, der im Hof steht mit seinem Auto, den Zündschlüssel in der Hand hat und sein Auto steht dort, blinkt und wischt. Ja? Oder solche Sachen, alles da. Gut. Aber wenn wir jetzt ein Bussystem haben, und inzwischen haben sie das mit dem Bussystem, das ist auch schon wieder 20 oder 15 Jahre her, inzwischen haben die Autos alle Bussysteme, das ist standardisiert, das ist relativ eingeschossen. Aber nach wie vor ist Security kein Thema. Es soll nur funktionieren. Das tut es ja. Weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt. Vor ungefähr 2,5 Jahren folgende Geschichte. Security-Unternehmen, also Unternehmen, die ihr Geld damit verdienen, genau damit Unternehmen zu helfen, wenn sie irgendwelche Löcher in irgendwelchen IT-Anlagen haben, können normalerweise mit ihren Kunden nicht werben. Denn wer lässt schon gerne über sich herum erzählen, dass er ein Loch in seiner IT gehabt hat, egal, wenn es auch gefixt worden ist. Also haben gerade Security Researcher die Eigenheit in ihrer Freizeit oder für die eigene Werbung oder zur Promotion des eigenen Unternehmens, sich irgendwelcher lustiger Themen anzunehmen und die zu knacken. Einfach um zu beweisen, dass es geht. Auf die Methode werden die unknackbaren Algorithmen der Garagentoren innerhalb von 2 Tagen geknackt und so. Oder, wer weiß, was ein Postschlüssel ist. Also, wenn der Postler zum Haus kommt in Wien, dann muss er ja hineinkommen ins Haus. Das ist aber der Gegenschwächer, da kommt er nicht durch. Da hat er normal seinen Schlüssel drinnen, dann macht er so, dann geht die Tür auf. Und jetzt haben sie Chipkarten. Gut, da war vor 4 Jahren einer am Kongress, der hat mit einem Materialaufwand von 30 €, der hat sich selbst ein Paket geschickt mit einem Lesegerät und wie der Postler mit der Karte vor seiner Tür gewachelt hat und das Paket, das er daneben gehabt hat, die Sequenz mitgeschickt. Wunderschön, war ganz hingerissen. Also, solche. Egal, so eine Partie hat einen Jeep gekapert, einen Grand Cherokee. Das lief in Wired, im Magazin Wired, vor 2 oder 3 Jahren. Die haben ihren Kumpel angerufen per Wired und gesagt, du fahr mit dem Jeep dort und dort, auf der Straße, fahr nicht zu schnell und fürchte nicht. Und der fährt dann dort auf der vorgegebenen Straße und plötzlich kann er nicht mehr Gas geben und nicht mehr bremsen. Das ist, der tritt zwar drauf, aber es passiert nichts. So, Mama, er tut nicht, was ich will. Das überhaupt nicht. Ja. Und dann wird er langsamer und dann biegt er plötzlich ab von der Straße und fährt in einen Feldweg hinein, ohne dass er irgendwas tut. Man kann es nicht verhindern. So. Und dann stehen dort schon am Ende vom Feldweg die 2 mit der Fernsteuer und, so, und zeigen ihm. Und die sind über einen GSM-Chip eingedrungen, der im Radiosystem verarbeitet war. Ja, das Radiosystem hat ja das Radio Data System drinnen und dann hat es noch das Traffic Control Management drinnen. Und die haben am Anfang irgendwelche Austauschlücken im FM-Signal und inzwischen haben sie einen eigenen GSM-Chip drinnen, der ihnen mitteilt, wo welcher Stau ist und wo welche Arbeiten sind. Und wenn du mit deinem, wenn du einen eingibst, welche Route du fährst auf deinem Traffic Manager, dann zeigt er dir an, dort, wo du jetzt fährst, ist eine Baustelle mit 10 Minuten Stau. Über den sind sie eingedrungen und dann haben sie das Auto übernommen, completo, tutto. Da haben wir so vorgeführt, wie das geht. Und das ist Standard. Ja? Also die Fiat Chrysler-Leute haben das gefixt, das ist gepatcht, das geht nicht mehr, aber das nächste geht. Und das ist nicht nur bei Autos so, aber bei Autos ist es kritisch. Ich habe hier einen Artikel, das Thema ist das Thema des Internet of Things, also der Vernetzbarkeit. Wobei, dass das Auto, das zum Teil des Internet of Things geworden ist, das ist ihnen eher passiert. Sie wollten das Auto einfach ans Netz haben, damit sie wissen, was es tut und so und hin und her und drauf und runter. Und da sind sie drauf gekommen, der Klassiker ist aus dem Medizinbereich. Da wurden große medizinische Geräte für mehrere Millionen Euro jeweils schon vor 20, 30 Jahren computergesteuert, jeder Computertomograph, jede, wie sie alle heißen. Und die laufen teilweise auf XP oder auf Windows 95, nicht lachen. Und waren geschlossene Systeme, sind typisiert, sind abgenommen, haben möglicherweise sogar noch, wenn man irgendwas patcht, erlischt die Zulassung. Also wenn du den Fehler in Windows 98 behebst oder wenn du, Gott bewahre, von Windows 95 auf Windows 98 hebst, erlischt die Zulassung des Gerätes und du darfst es nicht mehr verwenden. Und das steht halt im Krankenhaus, wobei Windows 95 wahrscheinlich ist schon wieder abgeschrieben und schon. Aber wurscht. Vor allem haben sie teilweise ganz eigene Systeme und Betriebssysteme gebaut. Der Industriestandard in diesem Bereich heißt Interpeak. Und das ist ein Netzwerkprotokoll, das ist inzwischen auch schon 30 Jahre alt. Und löchrig wie ein Schweizer Käse, aber wurscht. Das ist ja, läuft nur im Krankenhaus und nur in sich geschlossen. Bis jetzt. Jetzt ist es so, dass das Krankenhaus total vernetzt ist und die Röntgenaufnahmen nicht mehr kindlich von einem Fuffi. Könnt ihr euch noch erinnern, im Krankenhaus ist einer rumgelaufen mit einem Wagerl und so ganz viele Kartons drauf und Kuverts und hat die ganzen Befunde ausgetragen und so. Das gibt es jetzt nicht mehr. Der Fuffi ist jetzt digital. Und da im Betreuerkammer auf der Station geht der diensthabende Arzt hin und sagt, Igler, und die ganzen Untersuchungen, die mit mir heute früh gemacht haben, sind bei ihm am Schirm. Das heißt, es wird nur mehr übers lokale Internet, also übers hauseigene Netzwerk hin und her geschickt. sehr klasse, sehr professionell. Blöderweise kommt man jetzt drauf, dass die ganzen Propriety Protocols, zum Beispiel dieses Interpeak, löchrig ist wie ein Schweizer Käse, und security-mäßig gehört das eigentlich überhaupt nicht ans Netz und schon gar nicht ans Internet. Und ja, da gibt es dann, Kollegen können euch gerne erzählen, es geht, weicht ein bisschen vom Thema ab. Da wird dann versucht, irgendwelche einzufangen und sie mit Sicherheitszäunen zu umgeben, digitalen und eigene Subdivisions zu basteln, damit sie nicht direkt im Netz erreichbar sind. Das funktioniert nicht. Gut, zurück zum Auto. Aber im IT-Bereich, im Krankenhaus, ist wenigstens das Bewusstsein, das Problembewusstsein da. Im Automobilbau ist das Problembewusstsein nicht da. Ja? Die Automobilbauer bauen seit ewig und drei Zeiten auf industrieller Basis, wie wir gerade vorhin festgestellt haben. Also, sie versuchen Bauteile, die sie nicht selber herstellen, möglichst billig einzukaufen, weil so sparen sie Geld. Da, wenn ihr euch erinnern könnt, einer der großen Einsparer bei VW war da dieser Typ mit dem spanischen Namen, der alle Zulieferanten jeweils gequetscht hat, hier einen Cent und dort zwei Cent. Und, genau, der Herr Lopez war das, ja genau, danke. Der war sehr berühmt. Ne? Und so denken sie, so funktionieren Autobauer. Und seit 30 Jahren bauen sie Chips ein und elektronische Digitalschaltungen, die jede Menge Dinge tun und die sie genauso einkaufen wie Achsen oder Schalter oder Schrauben oder Splinte oder was weiß ich was. Ja. Und wo Security kein Thema ist, das kommt nicht vor. Es wird nicht diskutiert. Diskutiert mal mit den Industriefuffis auf den Lines dort. Dort kommt man als Autojournalist ja normalerweise nicht hin, da muss man schon Industriejournalist sein, aber dann kommt man schon hin. Die sind unreformed, ganz, ganz adamant. Und da geht es immer noch um viel Geld. Und noch immer, in Wirklichkeit bauen die, wenn du ein Auto heute anschaust, also okay, vielleicht nicht einen Dacia, der hat noch schöne, analoge, wunderbare Sachen. Und selbst der Dacia von meiner Frau ist schon digital. Und hat natürlich E-Call drinnen, keine Angst. Ja? Aber wenn du dir einen modernen, keine Ahnung, Mittelklasse anschaust, irgendeinen Mazda oder von mir so einen BMW, von Oberklasse will ich gar nicht reden, die haben wahrscheinlich 30.000, 35.000 so Circuits drinnen, für das ja alles automatisch, das alles mit Stellmotoren versteht. Dieser komische Jeep, den ich da fahre, nämlich so einen Jeep, der macht ja alles mit kleinen Stellmotoren. Ne? Der macht das, die Heckklappe auf und zu mit dem Stellmotor und fährt rauf und runter und das Fatigues und die Scheinwerfer scheinen sind das. Also ich schätze mal, wir haben so mal auf seine Bierdeckel-Überschlagsrechnung gemacht, dass an die 30.000 Circuits in seinem Fahrzeug verbaut sind und dass niemand eine Ahnung hat, wie sich die miteinander vertragen. Das wurde einmal getestet, funktioniert, danke, wird nicht weiter hinterfragt. Vom Patchen, was ist das? Wozu soll ich das patchen? Funktioniert ja. Ja. Ach, es ist vulnerable. Ja, was heißt denn das? Wie soll das? Ja. So, dass auf der Ebene läuft das ab. Und das ist schon sehr beängstigend. Und es ist auch nicht, ich habe auch nicht den Eindruck, dass sich das in absehbarer Zeit verändern wird. Das führt dann zu so ganz lustigen Effekten. Ja? Freundin von mir hat ein Auto, inzwischen hat sie es nicht mehr. Ein 5 Jahre altes, 45.000 Kilometer, ein Diesel, Tadel, wohnt am Land, irgendwie in der Steiermark, ein tadellos funktionierendes Auto. Stellt zum Service, der Mechaniker ruft an und sagt, ja, ich hätte ja ein Update für die Blackbox. Wir wissen alle, das sind sie auch. Ja, spüren das nur ein. So. Nächsten Tag ruft sie an, sagt der Mechaniker, ja, wir haben hier ein kleines Problem, weil kein Bild, kein Ton. Sagt, was, kein Bild, kein Ton? Ihr werdet ein funktionierendes Auto hingestellt, sie sollten die Bremsflüssigkeit tauschen. Ja, das haben wir auch gemacht, aber ist leider kein Bild, kein Ton. Ist nichts, ist fährt nicht, tut nicht. War das Update. Da haben wir mal die Konzertzentrale in Wien, ja, die waren ahnungslos. Gut, wir haben das Problem auf Türkisch gelöst. Wir haben einfach eine Blackbox gekauft von einem Unfallauto, das noch nicht abgedatet war, haben die eingebaut, hat wieder alles funktioniert, dann haben wir es verkauft, das Auto. Aber das ist in Wirklichkeit möglicherweise illegal, weil das Auto ist jetzt nicht mehr zugelassen. Denn es ist ja, wenn du, zumindest steht das so im Zulassungsgesetz, wenn du ein elementares Teil an dem Fahrzeug veränderst, musst du das der Zulassungsbehörde mitteilen. Und ein Ding, das bewirkt, dass das ganze Kreml nicht fort, ist elementar. Ne? Also das ist irgendwie nicht wegzudiskutieren. Das ist nicht der Kofferraumdeckel, ohne den es auch geht. Ne? Nein, nein. Und das Ding hat eine Seriennummer. Die Seriennummer ist, nein, nicht im Zulassungsschein eingetragen. Keine Angst, das passiert alles nicht. Ja? Ich warte auf den Tag, wo irgendeiner bei der Zulassungsstelle draufkommt, jö, ja, das könnte man auch einmal prüfen, oder irgendein deutscher TÜV-Typ draufkommt, man könnte einmal prüfen, ob das Originalsteuergerät drinnen ist in dem Auto. Ja, kommt alles nicht vor. Also, so, und das ist es. Wir sehen, wir arbeiten daran, es gibt eine Gruppe bei uns, innerhalb des Clubs, die sich damit auseinandersetzt. Das ist von mir der Versuch, diese internen Überlegungen, die wir damals zu Papier gebracht haben, zu präsentieren und zu erzählen, wo wir sind. Wir wissen auch noch nicht so recht, was man da empfehlen soll, außer dass man das Ganze einfach weghaut. Gut, Autos weghauen wird es nicht spielen. Wir haben nicht wirklich noch einen Lösungsansatz, gebe ich ehrlich zu. Ich sehe das Problem, ich stelle es fest, ich sehe, dass bislang noch nicht wirklich was passiert ist. Möglicherweise muss à la Enschede irgend erst ein ICE mit voller Kraft irgendwo gegen eine Brücke sausen oder in dem Fall halt irgendein Auto, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Derzeit, und mein Mechaniker und auch die, ja, also mein beim Jeep, ich habe, der Jeep hatte einen Fehler, in der Automatik und die haben eine neue Automatik eingebaut und die muss man wieder mit dem Steuerkastel synchronisieren und dabei haben sie das Steuerkastel geschossen und dann haben sie mir ein neues Steuerkastel geschickt und das hat gestimmt für das Datum und die Uhrzeit, aber nicht für diesen Typ, weil bei dem Baujahr hat es zwei, also sie kennen sich selber nicht aus. Und das sind aber nicht irgendwelche Gurkenmechaniker in Hartberg an der Tramway. Das ist Fiat Chrysler, Wien. Ja, das sind die Jungs mit dem direkten Draht nach Dearborn. Die sollten eigentlich wissen, was in ihren Autos funktioniert. Nein, sie wissen es nicht. Sie probieren halt. Und im schlimmsten Fall sagen sie, tut uns sehr leid, wir haben ihnen das falsche Steuerkastel gegeben. Ja, das funktioniert nicht. Ja, sie können es weghauen, wir schicken ihnen ein anderes. Das kostet aber 2000 Euro, so ein Ding. Also das ist ja nicht so, das ist So, Fragen. Ah, da gibt es ein Mikro, damit der Strom auch was hört.
Ich habe einen sehr ähnlichen Vortrag von einer anderen Seite gehört. Vor ziemlich genau einem Jahr in
ja.
St. Pölten war ein Typ von Bosch, der nicht Bosch vertreten hat, sondern der gesagt hat, einige Leute in der Industrie wissen, wie man das richtig machen würde. Zum Beispiel auf einem Bus gehört gegenseitige Authentifizierung aller Teilnehmer. Man horcht nur auf Geräte, die sich gegenseitig
zertifiziert haben.
Ja, genau. Jedes Gerät braucht ein Zertifikat und ein so
SSL
weiter.
SSL für meinen Fensterheber. Ha, ich weiß jetzt endlich, was ich schreiben muss.
Und dann habe ich nachher mit ihm gesprochen und er hat gesagt, ja, in der Industrie gibt es mittlerweile Leute, die wissen, wie es richtig wäre. Und dann habe ich ihn gefragt, wie denn so die Perspektive wäre. Und er kann sich vorstellen, dass in 30 Jahren eine Version vom CAN-Bus verfügbar ist, in der gegenseitige Authentifizierung mandatory ist und so weiter und so weiter.
Von Verschlüsselung wurde dann noch nicht geredet.
Ja, Verschlüsselung, wenn du authentifiziert hast und gegenseitig Zertifikate hast, kostet Verschlüsseln auch nicht mehr viel. Also richtig, er hat es genau so gemacht, wie wir das heute machen würden. Zwei Server sprechen übers Internet miteinander, vorher zertifizieren sie sich gegenseitig und dann senden sie verschlüsselte Daten. Und er sagt, ja, das kriegen wir hin und wir haben erste Prototypen und die wissen ungefähr, wie es geht. Aber bis das in ein Serienauto kommt,
hat er gesagt... Da können Sie die ganze Serie, die Sie bislang haben, nehmen und so wie Sie sind, so stanzen Sie es viel Geld. Das werden Sie nicht machen.
Und seine Idee war als Zeithorizont, wann wir sichere Autos bekämen, sagen wir mal 30 Jahre. Ja. Ungefähr bei seiner Pensionierung.
Klingt nicht unvernünftig. Ja.
Richtig.
Ja. Ich bin ja überzeugt. Da sitzen dort Leute und sagen, wir führen jetzt ein Software-Update ein. Ja? Und wissen wir genau, ob alle Teile, die wir verbaut haben, nein. Wie viel Prozent sind das? Naja, ein halbes. Was kostet uns das? Hinten rechnet einer. Das halten wir aus. Scheiß drauf, das machen wir. Gib ihm. Und du stehst da mit deiner Blackbox und dem nicht funktionierenden Auto. Und wenn du Glück hast, sagt das... Sie ersetzen es dir, und wenn du Pech hast, sagen sie, wir können. Ja, das ist leider so. Ja.
Das Kuriose ist ja, was du gerade gesagt hast, dass die Autoindustrie das teilweise schon kann. Wo der gesetzliche Zwang da ist, können die Krypto in vernünftig. Das Problem ist, in so modernen Fahrzeugen, schnelle Infrarotkameras, LIDARs, unterliegen teilweise Exportbeschränkungen wegen Dual-Use-Technologies. Die in so einem Auto zu tauschen, ist ein mittelschwerer kryptografischer Tanz, weil die dem Bordcomputer wieder kryptografisch angelernt werden müssen, dass die danach nur noch an diesem Bordcomputer funktionieren. Da geht das auf einmal mit irgendwie Security. Warum das bei so banalen Sachen wie im ABS-Steuergerät oder Lenkverstärkern, also wie heißt das, Servolenkung nicht geht, ist eigentlich nicht nachvollziehbar.
Naja, es ist mit einer Theorie des Kapitalismus nachvollziehbar, im Sinne von, es bringt kein Geld, da scheiß mal drauf. Es tut mir leid, ich bin schon ein Vertreter der freien Wirtschaft, aber langsam kriege ich so echte Zweifel, ob das wirklich so eine schlaue Idee war, auf die wir uns da eingelassen haben. Ja. Dahinter, irgendeiner hat gewackelt, nein, war ein Irrtum. Okay, also ich stelle fest, ist im Prinzip das, ich habe nichts anderes präsentiert als den Status quo, ohne Lösungen. Nein, ich habe keinen Ansatz. Es gibt sicher einen Ansatz, wenn das im normalen Serverbetrieb möglich ist, muss das ja auf einem CAN-Bus auch möglich sein. Das ist ja alles die Server-Elektronik. Sie wollen nicht, sie haben kein Interesse, es ist kein finanzieller Druck. Es wird nicht in absehbarer Zeit nicht passieren. Schöne Grüße. Ja.
Danke, André, für den Talk. Eine Anmerkung, die ich noch hätte zum Thema, das Lustige ist ja, da sind wir erst bei den Autoherstellerfirmen selbst. Es gibt ja aber Gott sei Dank schon die Erweiterung, es gibt ja dann schon Apps, so Dinge wie Apps, die verhindern, die dann das Auto über GPS tracken, wenn es gestohlen wird. Da gab es dieses Jahr eine ganz nette Untersuchung, das haben Londoner Pentester gemacht. Die haben dann leider herausgefunden, dass sie remote das beim Auto einfach den Motor abstellen können. Sie konnten das Ganze über einen, für die ein bisschen HTTP können, das war ein unverschlüsselter HTTP-Post-Request. Und sie mussten nur die ID erraten, die zufällig hochgezählt war. Und damit konnten sie ein beliebiges Auto einfach zum Stillstand bringen. Also quasi, wenn die Autohersteller und die Herstellerinnen dann auch noch APIs für andere zur Verfügung stellen, dann wird das nämlich noch viel lustiger, weil dann ist total egal, wie sicher die Autoelektronik ist, sondern quasi, wenn die API dann auch noch kaputt ist, dann wird es noch eine Runde besser.
Das wird noch sicher lustig, ja.
Genau. Da hinten gibt es jetzt noch eine Zusatzfrage, offensichtlich. Nein, achso. Bitte fürs Mikrofon, damit die Leute im Stream auch hören, was die Frage ist.
Nein, sonst bist du nicht im Stream.
Hat man eigentlich als Kunde oder respektive Autokäufer einen Anspruch darauf zu erfahren, was überhaupt punkto Kommunikation des Autos mit was
Nein.
auch immer?
Nein, aha, nein. Okay. Das eines der großen Punkte, die wir fordern, also wo ich der Meinung bin, dass wir das fordern sollen, wenn wir uns fragen, was für Schlüsse ziehen wir denn jetzt daraus, was schlagen wir der Politik vor, wäre, dass wir müssen eine Diskussion führen, eine öffentliche, und das gesetzlich regeln. Ja? Im Prinzip kann der Autohersteller in sein Auto einbauen, was er will, solange es, und sagen, es dient der Sicherheit. Ja? Und als Kunde, diesen hier. Also, at the given moment hast du keinerlei Möglichkeiten, den Autohersteller zu zwingen, dir offenzulegen, was er tut. Das Blackbox, Betriebsgeheimnis, guten Tag.
Die einzige Möglichkeit ist quasi, du kannst natürlich so Dinge machen wie nach DSGVO anfragen, welche Daten sie haben und warum sie die brauchen. Aber das hilft dir jetzt nicht dabei, dass sie alles, genau, erstens Antwortzeiten, viel Spaß, und zweitens, es hilft dir natürlich nicht, das zu verhindern oder quasi es vorab schon zu erfahren. Aber du weißt nachher, was alles kaputt ist. Das ist doch auch schön. Oder so ähnlich. Also schön ist nicht. Noch eine Frage. Oder Wortmeldung.
Max Schrems kommt in 2 Tagen. Ich weiß nicht, ob er freie Kapazitäten hat, aber das wäre mal, also rein theoretisch unterliegen die Autohersteller auch der DSGVO.
Natürlich, auch nicht nur theoretisch,
sondern praktisch. Da muss man in einem Privacy Statement an sich schon erklären, welche Daten ich sammle und wo die Daten hinfließen. Wahrscheinlich bekommen wir dann erklärt, dass alle Daten anonym sind und dass sie deswegen nicht der DSGVO unterlegen, aber da könnte man jetzt auch wieder gegen klagen, weil die Bewegungsdaten nie anonym sind und so weiter. Aber ja, das wäre ein ganz neues Projekt für
None of Your Business. Es gibt auch noch ein paar Hoffnungsschimmer, so auf der Basis, vielleicht baut ja Apple mal ein vernünftigeres Auto oder Dyson hat gerade wieder aufgehört. Es drängen ja in den Automobilmarkt neue Hersteller, die nicht von der Industrieseite, sondern von der digitalen Elektronikseite herkommen. Ich weiß es nicht.
Dann dürfen wir alle Datenschutzerklärungen für unsere Autos lesen. Das wird schön. So, dann nochmal vielen, vielen Dank, André. Wir haben jetzt kurz Pause bis 14 Uhr und dann geht es mit dem nächsten Vortrag weiter. Also auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream, dann geht es weiter. Bis nachher.